Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Und zu unserer Fortsetzungsfolge mit unserem Gast, Herrn Professor Dr. Godehard Kaiser. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Lassen Sie uns gleich einsteigen zu den noch offenen Fragen im Rahmen der Vorsatzanfechtung. Nach den Grundlagen der bisherigen Senatsrechtsprechung sind wir mit Professor Kaiser auf die Neuerungen der aktuellen Rechtsprechung zu sprechen gekommen. Aus Sicht von Professor Kaiser werden die Grundsätze der Insolvenzanfechtung umgekehrt, ja, vom Kopf auf die Füße gestellt sozusagen. Dazu formuliert der BGH eine ganze Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe und führt diese als Voraussetzung in einer erfolgreichen Anfechtung ein. Und Professor Kaiser spart nicht mit Kritik.
Was heißt jetzt gezielt befriedigt? Wie soll denn dieses Merkmal jetzt von dem Insolvenzverwalter mit Tatsachen unterfüttert werden? Und er muss es ja alles vortragen. Wie soll er das denn eigentlich tun, ob das gezielt war, diese Befriedigung? Ich kann das auch durch Unterlassen sein zum Beispiel. Es läuft irgendwie ein Einziehungsauftrag, der dann weiterläuft. Kann das auch gezielt sein? Also Fragen über Fragen. Unmittelbare Gläubigerbenachteiligung. Der Fall ist auch praktisch nichts Neues. Das gab es immer schon, dass das verstärkt praktisch eine Rolle gespielt hat. Und schließlich jetzt die neue Entscheidung vom 3.3.2022 zum Sanierungsversuch, untauglichen Sanierungsversuch. Da ist jetzt die Fallgruppe entwickelt, die sicherlich auch jetzt so häufig nicht vorkommen wird. Der Schuldner legt das Sanierungsrisiko mit einem untauglichen Sanierungsversuch bewusst künftigen Insolvenzgläubigern auf. Ja, also er täuscht jetzt praktisch über seine Sanierungsfähigkeit. So muss man das ja jetzt verstehen. Ja. So, und dann kommt immer noch hinzu.
Wobei, da muss man sagen, in dem grundlegenden Fall war es natürlich etwas anders. Also da wurde er nicht getäuscht, sondern es war eine Rechtsunsicherheit. Da war die Frage, wie da möglicherweise das Gericht entscheiden wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, Landgericht Frankfurt, OLG Frankfurt, spielte es ja, ging es um Fragen, Anleihefragen und so weiter.
Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auf diese Sanierungsentscheidung einzeln. Aber Sie sehen, diese Fallgruppen, die jetzt da in den Raum gestellt werden durch die Rechtsprechung, sind alles Fallgruppen, die Sonderfälle betreffen und die nicht den ganz normalen Fall betrifft, dass eine Gesellschaft praktisch langsam in die Knie geht und dann noch Leistungen erbringt, da passt das alles nicht so recht. Und da die scharfe Kritik habe ich vor allem in dem Punkt mit dem Gewicht. Es wird ja dann als wichtiges Indiz jetzt auch herausgestellt, um eine Zahlungseinstellung annehmen zu können, wenn der Schuldner die einräumt. Ja, also die eigene Erklärung des Schuldners, die wird zum Maßstab aller Dinge gemacht, indem nämlich dann gesagt wird, das ist ein starkes Indiz und wenn er jetzt keine eigene Erklärung abgibt, dann sind alle anderen Indizien daran zu messen, ob sie im konkreten Einzelfall ein Gewicht erreichen, das einer Erklärung des Schuldners zahlungsunfähig zu sein entspricht. Und das finde ich ein sehr theoretisches Argument. Man kann schon was sagen, das ist Insolvenzlyrik. Ja, ja, also was heißt das, dem Gewicht entspricht? Ja, also wie will ich das denn überhaupt abwägen? Ja, und wenn Sie die Entscheidung dann weiter durchlesen, da finden Sie dann auch keine brauchbare Handlungsanweisung, wie dieses Gewicht eigentlich einzuschätzen ist und wie das zu vergleichen ist. Und das macht es doch den Verwaltern und den Beratern gleicherweise und natürlich dann auch dem Gericht sehr, sehr schwer, weil ja alles an diesem Referenzmaßstab im konkreten Einzelfall zu messen ist.
Wobei ja die andere Seite, die Anfechtungsgegner, Heiko hat es ja gesagt in einleitenden Worten, ja durchaus auch jubeln an der Stelle, weil sie nämlich genau das aufgreifen und sagen, ja wunderbar, wir können uns ja doch eher zurücklehnen. Und dann gucken wir mal, was der Verwalter hier vorträgt. Das ist ja eine Frage der Beweislast, die jetzt hier deutlich beim Verwalter liegt. Aber gleichwohl sehen wir natürlich die Problematik auch in der Beratung, A in der Einschätzung und B dann in der Frage, wie sozusagen dann hinten raus tatsächlich es ausgehen wird. Weil bei den Untergerichten, wissen wir, haben wir schon gehört, sind mehr Fragezeichen als Lösungen aus den Entscheidungen entstanden.
Ja, also die Tendenz ist ganz eindeutig, immer begrenzt jetzt auf die kongruente Deckung. Letztlich soll das von engen Ausnahmefällen, die man versucht jetzt so in den Griff zu kriegen mit den Gegenausnahmen, soll das eben nicht mehr anfechtbar sein. Das steckt dahinter. Aber ich find's also praktisch sauberer, wenn man das jetzt auch so klar definiert, als wenn man so sieht es ja so aus, als wenn man sich eigentlich bei der Rechtsprechung bleibt, aber die in gewisser Weise nachschärft. Ja, ja. Und diese Tendenz, die finde ich etwas beklagenswert. Und im Übrigen, selbst wenn ich jetzt diese Station ja übersprungen habe aus der Sicht jetzt des Verwalters, dann darf ja keine begründete Aussicht auf Beseitigung der Deckungslücke bestehen. Ja, also ich erkenne als Schuldner, ich bin zahlungsunfähig, auch nach diesen ganzen Maßstäben. Aber dann ist ja gleichwohl der Weg zum Vorsatz abgeschnitten. Dann kann auch daraus noch kein Vorsatz abgeleitet werden, wenn ich nicht zugleich annehmen muss, dass ich in absehbarer Zeit nicht in der Lage sein werde, dann doch noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und auch da stellen sich jetzt wieder für den Tatrichter, aber auch für den Berater und den Verwalter also ganz schwierige Fragen. Also wie das jetzt, welche Tatsachen, das ist, mag ein theoretisches Gebäude sein, was jetzt auf den ersten Blick mal überzeugend klingt. Aber wie die Voraussetzung ist ja schon praktisch vernichtet ja die Anfechtbarkeit, wenn die Gründe für die Zahlungsunfähigkeit möglicherweise in absehbarer Zeit beseitigt werden könnten. Also das ist doch ein Freifahrschein letztlich dafür, dass ich solche Zahlungen tilge. Wenn ich nämlich dann behaupte, ja, ich bin davon ausgegangen, ich habe das alles überwinden können und ich jetzt irgendwelche Aspekte da jetzt anführen kann, dann bin ich raus aus der Anfechtung. Gefällt mir alles nicht, ist vor allem alles nicht rechtssicher.
Herr Professor Kaiser, ich möchte gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich zu dem Punkt der Zeitraumbetrachtung und hier noch mal ganz konkret den ersten Leitsatz des 9. Senats aus der Entscheidung vom 3. März vorlesen, wo es da heißt, aus der Insolvenzantragspflicht oder dem Zahlungsverbot ergibt sich für den Benachteiligungsvorsatz keine Begrenzung des Zeitraums, den der Schuldner, der seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat, für eine künftige Befriedigung seiner Gläubiger in Betracht ziehen darf. Als wir diesen Satz gelesen haben, mussten wir unweigerlich natürlich an § 15a INSO und § 15b. Damit korrespondieren natürlich Strafbarkeitsvorschriften bzw. Erstattungspflichten im Rahmen der Zahlungsverbote denken. Und da haben wir uns die Frage gestellt, ist denn mit diesem Ansatz nicht ein eklatanter Systembruch verbunden, weil man ja darauf abstellen muss und sagen kann, also ein Geschäftsführer, der seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat, ein Geschäftsführer, der weiß, ich bin verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen, ich darf nicht mehr länger zuwarten, dem kann ich dann sozusagen noch attestieren, dass dieser Geschäftsführer dann ja vielleicht nicht mit gläubiger Benachteiligungsvorsatz handelt. Wie passt das zusammen?
Ja, dass da der 9. Senat Schwierigkeiten damit hatte, das passend zu machen, ergibt sich ja aus dem Urteil selbst. Wenn Sie da einmal hineinschauen, dann werden Sie ja feststellen, dass also eine ganz lange Begründung da praktisch diesen Leitsatz unterfüttert soll, die mich jetzt im Ergebnis nicht überzeugt. Natürlich ist eine Haftung des Geschäftsführers was anderes. Der steht ja auch praktisch jetzt näher an den Dingen. Und der muss halt dann dafür gerade stehen, wenn er eine Insolvenzverschleppung begeht, sage ich mal. Die Gläubiger können dafür jetzt erstmal gar nichts, ja, sondern die haben, geht ja wie gesagt um kongruente Deckungen, haben da Leistungen zu bekommen, auf die sie einen Anspruch haben, materiellrechtlich. Nicht, das ist ja da alles ausgeführt unter diesen Randnummern. Aber trotzdem überzeugt mich das im Ergebnis nicht. Denn letztlich Einheit der Rechtsordnung ist das Stichwort. Eigentlich müsste das nach vergleichbaren Maßstäben laufen. Es gibt immer zum Gesellschaftsrecht auch ein Spannungsverhältnis. Mir fällt da jetzt also etwa auch die Entscheidung zum Bargeschäft ein, die in einer vergleichbaren Situation der 2. Zivilsenat auch enger gezogen hat, als wir das ziehen. Aber das sind alles graduelle Dinge praktisch. Ja? Aber das ist ja hier viel massiver. Und deswegen kann mich das im Ergebnis nicht überzeugen.
Aber was bedeutet das für die Praxis? Die Kenntnis von einer eigenen Zahlungsunfähigkeit und sogar einer Antragspflicht reichen allein nicht mehr aus, um das Vorliegen des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes anzunehmen. Die Anfechtung wird mit diesem Paradigmenwechsel, und als solchen muss man es wohl sehen, von der Insolvenzantragspflicht entkoppelt. Für die Insolvenzverfahren bedeutet dies, dass weniger Verfahren eröffnet werden können, da die Massegenerierung erschwert ist. Außerdem muss der Verwalter intensivere Ermittlungen zu den subjektiven Voraussetzungen vornehmen, was deutliche Mehrkosten verursachen wird. Möglicherweise ein Bärendienst, der den Gläubigern hier auferlegt wird.
Sie haben die Begründung in dem Urteil angesprochen. Der Senat hat sich ja im Wesentlichen darauf beschränkt, mit der Schutzrichtung des Paragraphen 133 zu argumentieren, indem er sagt, das ist ja eine ganz andere Schutzrichtung als bei der Deckungsanfechtung, wo es im Ergebnis sozusagen oder beziehungsweise vordergründig um die Gläubigergleichbehandlung geht, aber im Ergebnis bei 133 bei der Vorsatzanfechtung um die Möglichkeit des Erhalts des gleichberechtigten Zugriffes auf das Schuldnervermögen im Zeitpunkt der Rechtshandlung, wohl bemerkt, also auf den damaligen Zeitpunkt wie immer bei der Insolvenzanfechtung eigentlich abgestellt. Das hat mich offen gestanden uns deshalb nicht überzeugt, weil am Ende alles bei der Gläubigergleichbehandlung landet und sich das gesamte Insolvenzverfahren doch daran messen lassen muss, dass eben gerade die Gläubigergleichbehandlung auch auf der gesamten chronologischen Zeitschiene lückenlos nachvollzogen werden kann. Teilen Sie diese Meinung, wenn wir das so zusammenfassen?
Ja, ich will da jetzt keinen Haken so dahinter machen. Für mich, man hätte einfach auch mal nochmal drüber nachdenken müssen. Wir hatten ja, es gibt ja für die Zahlungsunfähigkeit diesen Indizienbeweis und es gibt die sogenannte mathematische Methode, das ist die Deckungslücke von 10%. Ja. Und im Eröffnungsverfahren wird meistens diese Deckungslücke mathematisch jetzt ermittelt, um dann also zur Eröffnung zu kommen, wenn also streitig ist, ob Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Das ist jetzt nicht brauchbar für die Anfechtung möglicherweise, dieser Maßstab. Und deswegen ging man jetzt auf die Indizien. Wenn jetzt aber praktisch Gesellschaften schön geredet werden, sage ich mal, etwas flapsig formuliert, ja, und sagt, das ist ja gar nicht so schlimm, wir brauchen also eine ganz massive Zahlungsunfähigkeit, mehr als eine normale Zahlungsunfähigkeit, ja, dann gerät das ja alles ins Wanken. Warum hat man nicht nochmal drüber nachgedacht, ob vielleicht diese 10%-Grenze zu niedrig angesetzt ist, ob man da jetzt vielleicht realitätsnäher praktisch doch zu einem höheren Rückstand kommen muss? Ist natürlich schwierig, wenn ich in die Gesetzesbegründung zur Inso reingucke, da sollte ja jede Zahlungsunfähigkeit ausreichen. Wir haben es ja seinerzeit, gehörte damals im Senat auch schon an, haben gesagt, praktikabel ist das nur, wenn das über einen gewissen Zeitraum ist und wenn das, haben wir ein Gebäude praktisch errichtet, was da mathematisch zugrunde zu legen ist. Und das wird jetzt praktisch für einen Teilbereich wird jetzt verlassen, indem jetzt neue Kriterien eingefügt werden. Und das kann nicht rechtssicher sein.
Das läuft ja letztlich auf eine, ich sag mal, so eine Legitimation der Insolvenzverschleppung in diesem Teilbereich, ganz eng. Aber letztlich läuft es darauf hinaus, ja, das Signal ist an der Stelle an den Geschäftsführer, geht schon. Gibt zwar andere Konsequenzen dann nochmal, 15a, 15b, aber hier in dem Bereich ist es nicht so schlimm. Das ist so das, was für mich dahinter steht eigentlich, ein Signal, was ich sehr fatal finde. Wo wir uns ja gerade alle bemühen, dazu einzuwirken und zu sagen, und auch der Gesetzgeber ja doch relativ jetzt eng dran ist, sagen, Antragspflichten sind knallhart. Wir haben mit Professor Bitter das ja hier auch im Podcast besprochen. Wer verschleppt wird, hat rangenommen, ist das Stichwort damals gewesen. Und hier jetzt sozusagen durch die Hintertür wird genau das, was der Gesetzgeber ja auch will, auch klar ins Gesetz geschrieben hat, im Prinzip wieder aufgeweicht.
Also wenn Sie sich mit Wirtschaftsprüfern unterhalten, also ich war da auch in meiner aktiven Zeit im engen Kontakt, die sehen das ja noch alles viel härter. Also die Voraussetzungen, unter denen man von der Zahlungsunfähigkeit ausgehen muss. Und deswegen glaube ich, die Linie, die wir seinerzeit, ja nicht jetzt 20 Jahre zurück, da gefunden haben, die ist eigentlich richtig, ja. Und wenn man jetzt die Anfechtung da abspalten will, dass das ist eigentlich nur eben so zu erklären, dass insgesamt das Anfechtungsvolumen für nicht berechtigt gehalten wird. Und da bin ich halt, war ich immer anderer Meinung und bin ich auch weiterhin anderer Meinung. Das überzeugt mich jetzt nicht.
Wobei, wir hatten ja am Anfang schon angeschnitten, das kann ich ja gerade dadurch, dass ich den Geschäftsführer, den Vorstand, wer auch immer anders verpflichtet ist, anhalte und auch jetzt entsprechend sanktioniere und auch den Druck aufrechterhalte, verringern, indem frühzeitig die Anträge gestellt werden.
Ich will noch mal einen Satz dazu sagen, warum das eigentlich diese Entwicklung alles genommen hat. Also dem Gesetzgeber, es wurde ja eben von Ihrer Seite auch angesprochen, da sind ja Anfechtungsschriften vorgelegt worden. Ja, ich habe seinerzeit jetzt auch mit Kollegen im Ministerium darüber diskutiert. Das waren Anfechtungsschriften, die sind mir auch zugänglich gemacht worden, anonymisierter Form. Die sind dem Ministerium auch zugänglich gemacht worden. Die waren über 100 Seiten, ja, an irgendeinen Mittelständler mit einem mittelhochtiefen Anfechtungsbetrag. Da waren nur BGH-Zitate, eins nach dem anderen über Seiten, ja, 30, 40, 50 Seiten. So, jetzt nehmen Sie mal an, jetzt so ein Malermeister kriegt jetzt so ein Ding zugestellt, ja. Der ist ja völlig fertig, ja. Und das kein konkreter Bezug zum Fall, ja, nur immer Vermutung, Vermutung, Vermutung. Und das hat im Ministerium praktisch für die Wende gewirkt. Als die haben dann diese Dinge angefordert, die haben die bekommen von den Verbänden. Da hat die Verwalterbranche hat da ein Eigentor geschossen mit diesen völlig überzogenen Anfechtungen, die dann ja letztlich immer zu Vergleichen dann führen sollten irgendwo, ja. Und der Malermeister, der will malern und will keine Rechtsstreitigkeit führen, der vergleicht sich dann halt, obwohl im Prinzip nichts dran ist an der Anfechtungssache. Das hat das bewirkt und hat sich das jetzt so entwickelt und wir im Senat müssen leider eben auch sehen und haben auch gesehen, auch an Fällen, die vielleicht mit Anfechtungsrecht jetzt so nichts zu tun haben, wie Massen auch ausgeplündert werden, ich will es mal so böse sagen, durch sinnlose Prozesse, die Verwalter geführt haben. Ja, da geht es natürlich auch um Honorare für diese Prozesse. Ja, und da wurden Massen auch ausgenutzt, die Prozessabteilung zu beschäftigen. Und das macht einen in gewisser Weise sauer. Ja, also das ist jetzt eben die andere Seite der Medaille. Ja, nur nichtsdestotrotz sollte man doch halt sehen, dass man es in ein ausgewogenes Verhältnis bekommt. Und bei dem Widerspruch, den Sie, Heinz, eben aufgezeigt haben, sehe ich das halt gefährdet. Ja, dass eben jetzt der Geschäftsführer sagt, ich kann das ja eigentlich alles machen. Und persönlich werde ich schon nicht gepackt werden und die Zahlungen sind eigentlich dann doch in Ordnung.
Herr Professor Kaiser, bevor wir gleich vielleicht so zum Schluss langsam zum ernsthaften Sanierungsversuch in der Entscheidung vom 3. März kommen, vielleicht nochmal der Blick zurück. An einer Sanierung sind immer regelmäßig natürlich Berater beteiligt. Und wenn wir hierzu nochmal den Blick auf die drohende Zahlungsunfähigkeit lenken, die eigene Kenntnis des Schuldners von der drohenden Zahlungsunfähigkeit ist ja für sich genommen kein Indiz mehr für einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz, so ja auch der Senat in den Entscheidungen vom 6. Mai und 3. März auch dieses Jahr. War dieser neue Ansatz in der höchstrichterlichen Rechtsprechung allerhöchste Zeit? Und vor allen Dingen die entscheidende Frage, die uns interessiert, kommen wir so, wenn man die Stimmen der Befürworter dieser Abkehr hört, zu einer endlich freundlicheren Sanierungskultur in Deutschland, weil eben gerade Berater nicht mehr befürchten müssen, im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit erheblichen Anfechtungsrisiken mit Blick auf § 133 INSO ausgesetzt zu sein?
Also bei der drohenden Zahlungsunfähigkeit muss ich aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, dass die eigentlich bis vor kurzem überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Es wurde immer mit der Zahlungsunfähigkeit argumentiert, ja. Und dass jetzt eine Anfechtung auf Indizien gestützt wird, die an der drohenden Zahlungsunfähigkeit anknüpfen, das gab es eigentlich eher selten. Also jedenfalls bei dem Fall Material, was jetzt in Karlsruhe aufgelaufen ist. Das kann natürlich vor den Landgerichten anders sein. Das können wir nicht beurteilen. Ja. Und deswegen habe ich da jetzt eigentlich keine großen Schwierigkeiten damit, die drohende Zahlungsunfähigkeit da rauszunehmen. Zumal, wenn man jetzt genau hinguckt, ich meine, das hätte ich auch in diesem Aufsatz, den Sie schon erwähnt haben, geschrieben, wenn das auf drohende Zahlungsunfähigkeit gestützt wird, war der Schuldner ja meistens schon eingetreten zahlungsunfähig. Es bedarf nur eines größeren Aufwandes, das praktisch zu klären. Ja, und dann hat man eben, wenn man das nicht wollte, gesagt, aber zumindest war der Schuldner ja drohend zahlungsunfähig. Also darin lag jetzt dieser Vorteil dieses Merkmals. Ich persönlich kann damit jetzt leben, denn nach meiner festen Überzeugung sind die Fälle, wo die Anfechtung eine realistische Chance hat, die sind bereits im Bereich der Zahlungsunfähigkeit angekommen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Und da muss man das halt dann aufarbeiten.
Dies ist ein wichtiger Aspekt der neuen Rechtsprechung und ein Schritt zu einer freundlicheren Sanierungskultur in Deutschland. Berater müssen bei der Beratung im Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit nicht mehr die Anfechtbarkeit ihrer Beraterhonorare fürchten. Ein Ergebnis, das mit Blick auf das Staruk und der dortigen Eintrittskarte der drohenden Zahlungsunfähigkeit für die Praxis richtig und auch konsequent ist. Das jetzt vom BGH anhand des Insolvenzverfahrens Q-Cells entwickelte Kriterium des untauglichen Sanierungsversuches diskutieren wir sogleich mit Herrn Professor Kaiser.
Herr Professor Kaiser, wir haben es eben schon angesprochen, den ja, sogenannten ernsthaften Sanierungsversuch. Welche Bedeutung hat der ernsthafte Sanierungsversuch? Welche Rolle nimmt er vor allen Dingen ein in der Entscheidung vom 3. März bei der Prüfung des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes? Und welcher Zeitraum darf vor allen Dingen dann zugrunde gelegt werden, wenn es eben gerade darum geht, das zu beurteilen bei dem Schuldner, der wohlgemerkt seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat, wenn es um also hier die künftige Befriedigung seiner Gläubiger geht, welchen Zeitraum er sozusagen dafür in Betracht ziehen darf?
Ja, in der Vergangenheit war der ernsthafte Sanierungsversuch im Rahmen der Vorsatzanfechtung ein gegenläufiges Indiz, also die Zahlungsunfähigkeit war bekannt und man hat dann gesagt, gleichwohl kein Benachteiligungsvorsatz, weil nämlich diese Leistung erfolgt ist, um einen ernsthaften, bereits in Gang gesetzten Sanierungsversuch umzusetzen. Was wir jetzt an Fällen dazu hatten, war allerdings alles, da war in keinem Fall ein ernsthafter Sanierungsversuch gegeben, sondern das waren alles hanebüchene Dinge. Ja. Also der Fall, wo wir das in der Vergangenheit dann sehr exakt mal rausgearbeitet haben, was jetzt eigentlich so ein Sanierungsgutachten enthalten muss. Da war es so gewesen, dass der Schuldner beraten worden war von einem bekannten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und die haben halt die Gläubiger angelogen. Also es ist unfassbar eigentlich, was da geschehen war. Nicht, da war jetzt irgendwie die Rede, wenn irgendein Vergleich dann geschlossen wird, ist alles gut, aber weder die Banken noch andere Großgläubiger waren überhaupt beteiligt gewesen daran und den Gläubigern, die jetzt auf einen Teil der Forderung verzichten sollten, war vorgegaukelt worden, dass da alle im Boot sind. Ja. So, und da haben wir dann die Kriterien entwickelt, immer als gegenläufiges Indiz. So, und das hat sich jetzt komplett umgedreht. Ja, jetzt ist es eben so, dass diese Entscheidung, glaube ich, mit 11 Leitsätzen, 7 Leitsätze befassen sich jetzt nicht jetzt mit dem Beraterhonorar im engeren Sinne, dazu wird auch Stellung genommen, sondern befassen sich grundsätzlich mit dem Sanierungsversuch. Und da muss eben jetzt der Verwalter darlegen und beweisen, dass der Sanierungsversuch untauglich war und der Schuldner dies erkannt hat oder billigend in Kauf genommen hat. Ja, das ist eine harte Veränderung, ja, was die Sanierung, die dann letztlich fehlschlägt, und um die Fälle geht es ja, dann abstützt. Ja. Wenn der Verwalter das nicht darlegen kann, dann ist man raus und auch der Berater kann dann sein Honorar im Grundsatz behalten. Es kommt dann der Punkt, der vorhin auch schon angesprochen war, mit der rechtlichen Vertretbarkeit. In dem Fall hier ging es ja um die Umwandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital. Da war noch keine Rechtsprechung vorhanden. Und da hat der Senat jetzt Großzügigkeit walten lassen, hat gesagt, das ist großzügig zu beurteilen, ob das rechtlich vertretbar ist. Und dann kommt der dritte Punkt, den allerdings weiß ich nicht, ob der jetzt wirklich so richtig abgestimmt ist und abgegrenzt ist. Nämlich, wenn jetzt ein Schuldner einen unvoreingenommenen, fachlich ausgewiesenen Experten in Anspruch nimmt, darf er auf die Richtigkeit der Beratung grundsätzlich, wie es da heißt, vertrauen. Und dann kommt wieder die Ausnahme, sofern nicht hinreichende Anhaltspunkte bestehen, dass die Beratung den Anforderungen an ein erfolgversprechendes Sanierungskonzept nicht genügt. So, das ist natürlich ein Freifahrschein, muss man sagen. Ja, das ist ein Freifahrschein. Denn ich muss ja dann praktisch beweisen als Insolvenzverwalter, dass ja erstmal, dass das kein unvoreingenommener, fachlich ausgewiesener Experte ist. Das kann ich jetzt leicht umgehen, indem ich eben einen solchen wähle. Und dann kann eben der Schuldner darauf grundsätzlich vertrauen. Und keine hinreichenden Anhaltspunkte, ja, was, wenn er dem grundsätzlich glauben darf, dem Fachmann, ja, dann ist man praktisch da raus aus der Anfechtung. Ja. Und das geht vielleicht ein bisschen weit. Andererseits war schon eben das Bedürfnis da in dieser Entscheidung, was ich auch teile, dass man den Berater auch nicht im Regen stehen lassen darf. Ich muss einen Berater hinzuziehen, sonst kriege ich das ja nicht gebacken, die Sanierung. Und warum soll jetzt praktisch der Berater ein hohes Risiko laufen bei seinem Honorar, weil er den meisten Teil seiner Aufwendung getätigt hat zu einem Zeitpunkt, wo der Sanierungsversuch noch nicht in Ansätzen umgesetzt worden ist. Ja? Das war praktisch ein Problem, mit dem wir schon, als wir dieses Urteil gemacht hatten seinerzeit, dass der Sanierungsversuch auch bezüglich des Beraters es muss schon eben in Gang gesetzt worden sein. Dann kamen natürlich die Berater mit Recht an, sagen, was ist mit unseren Honoraren? Diese Kuh musste vom Eis. Also da bin ich voll dabei. Ja. Wie man das jetzt im Einzelnen ausgestaltet, das jetzt in allen Punkten so hundertprozentig überzeugt, kann ich jetzt auch jetzt so aus dem Stegreif mehr oder weniger noch nicht sagen. Da muss man jetzt auch erstmal Erfahrungen aufnehmen. Das Anliegen im Grundsatz halte ich für absolut berechtigt. Die Schwierigkeit ist halt, man weiß nicht, ist es ein seriöser Berater oder ein nicht seriöser. Das weiß man halt nicht. Ja? Und das stellt sich dann häufig erst im Nachhinein heraus.
Ich habe noch zwei Fragen im Kopf, die ich gerne noch loswerden würde.
Gerne.
Wir haben eine Kommentierung von Professor Burg gelesen, der im vergangenen Jahr die Entscheidung vom 6.5. kommentiert hat in der EWIA und der letztlich zu dem Ergebnis kommt, dass er sagt, ähnlich wie Sie es auch fast schon formuliert haben, glaube ich, die Entscheidung führt zu mehr Rechtsunsicherheit im Anfechtungsrecht. Das für die Tatsacheninstanzen, und da sehe ich ein ganz großes Problem, kaum noch zu handhaben ist. Er schreibt, der Dschungel wird immer undurchdringlicher. Teilen Sie diese Kritik im Hinblick auch gerade auf die Umsetzung an den Gerichten, dann an den unteren Instanzen?
Ja, die teile ich unbedingt. Also allein, ich hatte ja vorhin als einen der positivsten Aspekte praktisch meiner Tätigkeit im Neuen Senat gesehen, dass wir das Merkmal der Gesamtwürdigung entwickelt haben oder gestärkt haben. Ja. Und allein dieses eine Merkmal, ja, hat letztlich in den unteren Instanzen zu sehr vielen Schwierigkeiten geführt. Meistens, was dann bei uns anlandete, war dann so, dass wir das dann praktisch gehalten haben, wenn eine Gesamtwürdigung halt praktisch im Groben so da war. Ja, da haben wir jetzt die Anforderungen auch nicht sehr hoch gestellt. Das wird sich ja jetzt ändern. Das ist ja jetzt alles noch mit weiteren unbestimmten Rechtsbegriffen gepflastert. Und wie das mit vertretbarem Aufwand, es ist ja auch so eine Kammer hat ja nicht nur diesen einen Fall. Ja, die haben ja viele Fälle zu entscheiden. Ja. Und wie das man das hinkriegen will in der Praxis, kann ich nicht so recht sehen. Ja.
Da schließe ich gleich meine zweite Frage an, nämlich bei der Frage, wir haben jetzt deutlich mehr Indizien, Stichwort Dschungel. Was ist Ihre Prognose für die weitere Entwicklung im Insolvenzanfechtungsrecht? Weitere Zersplitterung, weitere Einzelfälle, Ausnahmen, Gegenausnahmen? Oder wird es noch ein Gesamtgebäude geben, an dem wir uns dann auch alle besser orientieren können?
Ich glaube nicht, dass es ein neues Gesamtgebäude geben wird. Nach den Erfahrungen, die man jetzt von den Fällen, die bei uns anlanden, sammeln musste, die geht dahin, wenn man es jetzt aus der Perspektive praktisch des 9. Senats sieht, dass Anfechtungen scheitern reihenweise, ja, in den Tatsacheninstanzen und dass der Insolvenzverwalter das angreift und versucht, Zulassungsfragen sind ja dann meistens nicht zugelassen, die Revisionen zu konstruieren und die Dinge dann überwiegend nicht angenommen werden, weil es Einzelfallentscheidungen sind, ohne entscheidungserhebliche Abweichung. Man hat also den Eindruck, die Anfechtung scheitert auf breiter Ebene vor den Tatgerichten und die Insolvenzverwalter rennen dagegen an. Und das ist ja für so ein, aber es ist eben für einen Insolvenzverwalter, der ja nicht mit einem Geld klagt, auch in gewisser Weise eine schiefe Schlachtordnung. Ja. Der Gläubiger, der jetzt verurteilt wird in zweiter Instanz zur Anfechtung, ja, dem wird dann der Anwalt sagen, die Frage, gehen wir zum BGH? Da sagt er, nein, ich habe jetzt von der Justiz sozusagen die Schnauze voll. Ich habe jetzt da schon so viel Geld versenkt in diesem Prozess, ja, und will jetzt nicht noch weiteres eigenes Geld dann ja versenken. Und der geht dann halt nicht. Also man hört jetzt etwa aus dem Bereich von Juristen, die jetzt auf die Gläubiger praktisch beraten, hört man das eben auch sehr stark. Deswegen kann ich nicht einschätzen, wie eigentlich realistisch die Chancen sind, um Anfechtungsprozesse, die auf der Kippe stehen, praktisch zu gewinnen oder anzugehen oder ob ich es deshalb sein lasse oder Vergleiche schließe. Ich weiß jetzt nur von einem Insolvenzverwalter, mit dem ich mich darüber mal ausgetauscht habe, dass er immerhin 50% der Liquidität über Anfechtung jetzt aktuell noch gewinnt, ja. Daraus kann ich jetzt nur schließen, also aussichtslos ist das nicht unbedingt, Anfechtungsrechtsstreitigkeiten auch in Grenzfällen zu führen. Insgesamt würde ich sagen, werden die Prozesse einfach zurückgehen, weil eben die Anforderungen doch jetzt deutlich erhöht worden sind, also im Bereich der Vorsatzanfechtung.
Also kann ich nur bestätigen aus eigener Erfahrung, das wird deutlich kritischer, auch bei uns intern angeschaut, was geht nicht, wo können wir noch tatsächlich durchdringen. Wir haben eine ganze Reihe von Anfechtungsprozessen, die uns, ja, ich sag mal, zusammengebrochen sind unter den neuen Urteilen aus Karlsruhe. Das muss man, glaube ich, so sagen, wo auch dann natürlich die Einigungsbereitschaft auf der Gegenseite rapide sinkt. Das ist die Entwicklung, die wir dort sehen. Was ich so ein bisschen prognostizieren würde, die Prozessführung wird teurer, also gerade die Vorbereitung, die Ermittlung jetzt dieser ganzen Einzelfälle, die muss ich ja sozusagen in der Vorbereitung des Prozesses berücksichtigen, was im Ergebnis dann auch wieder dazu führen wird, dass weniger Prozesse geführt werden, weil das nicht in jedem Verfahren möglich ist. Wir führen ja doch eine ganze Reihe von Verfahren mit PKH, das heißt also, es ist keine ausreichende Masse da, insbesondere solche Vorermittlungen dann zu führen.
Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich hatte dann auch noch ein Gespräch mit einem anderen Insolvenzverwalter, der jetzt am Rande des Deutschen Insolvenzrechtstags, als die neue Rechtsprechung da vorgestellt wurde, jedenfalls in Teilen, soweit sie schon veröffentlicht war, dann sagte, ja, dann müssen wir praktisch in jedem Fall, müssen wir ein Liquiditätsgutachten einholen, um zu gucken, wie die Liquiditätslage des Schuldners im Zusammenhang mit den Zahlungen war. Und das ist ja im Prinzip nicht die Lösung, die die Insolvenzordnung anbietet, die ja eben als Alternative dazu über die Vermutung geht. Und wenn ich jetzt die Anforderungen an die Vermutung, so im Detail sind wir jetzt nicht darauf eingegangen, aber die sind ja teilweise so hoch, dass man die eigentlich nur dann die Indizien beantworten kann, wenn man nicht auch wieder dazu ein Gutachten zur Liquiditätssituation einholt. Ja. Also wird man praktisch im Vorhinein das tun müssen. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt in der Praxis auch so bestätigen können. Und das zeigt auch, dass das nicht der richtige Weg im Prinzip ist.
Somit sind wir leider am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der wir gemeinsam mit dem ehemaligen Vorsitzenden Richter des 9. Zivilsenats am Bundesgerichtshof, Herrn Professor Dr. Godehard Kaiser, die neueren Entwicklungen der Vorsatzanfechtung diskutiert haben. Wir sagen herzlichen Dank, Herr Professor Kaiser, für dieses tolle Gespräch mit einem, wie wir finden, bunten Strauß an Ideen und Anregungen zum Nachdenken, auch für die Praxis. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer freuen wir uns über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie die warmen Sommertage. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.